Ja, die letzte Etappe vor den Tages kommt jetzt. Und zwar 1. Samuel 23, das nächste Kapitel. Kommen quasi her, hat der Martin ja schon erzählt von dem, ich sag mal, ganz mörderischen Intermezzo von Saul. Am Ende von Kapitel 22 hat die Priester zur Not abgeschlachtet oder töten lassen. Und jetzt wenden wir uns wieder David zu. Auch in dem Kapitel lesen wir zweimal von dem Verrat an David, genauso wie im letzten auch. Im letzten Kapitel, Kapitel 21 und 22, hat David aus Eigensinn katastrophale Entscheidungen getroffen. Und das wird jetzt im nächsten Kapitel anders werden. Wir haben gelesen, dass sein Besuch in Nob blieb David einige Zeit in Adullam, in dieser Höhle. Ich habe auch alle die Karte entzündet. Sieht man es auch hier einmal vorhergeht in Adullam. Das sind alles in den Mappen auch drin, zum Nachverfolgen. Und von da aus haben wir gelesen, zieht er einmal von Adullam ins Moabiterland, um da seine Familie da zu lassen, geht in die Bergfesten, hier bei Massa da wahrscheinlich, und kehrt dann in diesen Wald Herde zurück, der ja auch in dieser Gegend von Adullam, Keila und so weiter liegt. Das ist quasi sein Sherwood Forest. Das Vorgebirge von Juda. Und dort, in diesem Vorgebirge, in diesem Wald, erreicht ihn die Botschaft, die uns hier in den initialen Versen, Kapitel 23, berichtet wird. Das ganze Kapitel ist insgesamt in 5 Kurzgeschichten unterteilt. Die erste Kurzgeschichte für heute Abend sind die Verse 1 bis 5. Und es wurde damit angesagt, siehe, die Philister kämpfen gegen Keila und berauben die Tenne. Da befragte David den Herrn und sprach, soll ich hinziehen und diese Philister schlagen? Und der Herr sprach zu David, zieh hin, du wirst die Philister schlagen und Keila erretten. Aber die Männer bei David sprachen zu ihm, siehe, wir fürchten uns schon hier in Juda und wollen nun hinziehen nach Keila gegen das Heer der Philister. Da befragte David wieder den Herrn, und der Herr antwortete ihm, auf, zieh hin nach Keila, denn ich will die Philister in deine Hände geben. So zog David mit seinen Männern nach Keila und kämpfte gegen die Philister und trieb ihnen ihr Vieh weg und schlug sie hart. So errettete David die Leute von Keila. Ich möchte noch einmal kurz mit uns reden. Jesus Christus, hab du Dank, dass wir auf diesen Text heute noch studieren dürfen. Schenke uns das immer Kraft und Konzentration für heute Abend, dass wir das alles aufnehmen können, segne das Reden, das Hören und dass dein Wort unser Herzen verändert. Amen.
Amen.
Philister greifen an. Wie gesagt, die ersten 5 Kurzgeschichten zeigt uns, wie David nach Keila kommt. Wie gesagt, er hält sich halt im ganzen Gebiet auf, im Wald Heret, rund um Keila, Adullam, in den Vorgebirge Judas. Keila, seht ihr auf der Karte, liegt im Nordwesten dieses Gebiets. Ja, und David erhält auf umgekehrte Weise Botschaft von Keila und erfährt damit von dem Kampf gegen die Philister. Herr Martin hat das ja auch schon drin erwähnt, diese Stasi-Methoden auf der einen Seite von Saul, dass alle David an ihn verraten haben. Das finden wir auch weiter in diesem Kapitel, aber David ist auch nicht uninformiert. Er kriegt das mit und kriegt auch im weiteren Kapitel immer wieder Informationen zugeschustert, die irgendwo aus dem Umfeld Sauls kommen müssen. Die Stadt Keila lag auf einem Hügel unweit der heutigen Stadt, die heißt dann nur noch Keila, also sehr ähnlich geschrieben auch, das eine mit K, das andere mit Q. Deshalb geht man auch davon aus, dass sich dieses Keila aus Keila heraus entwickelt hat mit der Zeit. Die ursprüngliche Stadt wurde beim Feldzug gegen die Babyloner zerstört und später dann unter Nehemia wieder aufgebaut. Saul berichtet in Vers 7, bezeichnet sie dann in Vers 7 als eine gut befestigte Stadt. Die starken Mauern drumherum, die waren wohl auch namensgebend, weil Keila heißt so viel wie Zitadelle. Durch ihre Nähe zur Philisterstadt Gath, die war auch nicht weit entfernt, ist es ein wichtiger Handelsposten und dient halt auch zur Verteidigung dieser gesamten Region. Ihre erhöhte Position auf einem Hügel, gut halt guten Überblick, die Feinde konnten früh gesehen werden, also rundum eigentlich eine ansehnliche Festung. Aber all die Vorteile helfen nichts gegen den Angriff der Philister. Feste Mauern schützen vielleicht vor Waffen, aber sie können einen nicht ernähren. Während sich die Bürger der Stadt in dieser Stadt verstecken, gehen die Philister raus und plündern die Tenne, also die Kornspeicher, die Ernte. Bis damit die Botschaft erreicht und eingreift, vergeht mit Sicherheit der ein oder andere Tag und das Volk in Keila wird Hunger leiden in der Zwischenzeit. Es ist auch gut möglich, dass Keila einen Boten explizit zu David geschickt hat, als ihren Retter, dass er ihm helfen soll. Sie kannten David, sie kannten ihn aus der Zeit aus der Höhle Adulam, nicht weit entfernt. Und wir lesen das zum Beispiel später bei Nabal, dass David damals für den Schutz der umliegenden Bauern gesorgt hat und im Gegenzug von ihnen ernährt wurde. Das wird in Keila wahrscheinlich nicht groß anders gewesen sein. Er hatte also alles im Allgemeinen eine gute Beziehung zum Volk und das Volk vermutlich schickt nach ihm, um gegen die Philister sich zu verteidigen. Die Bewohner von Keila sind jedenfalls in großer Bedrängnis. Umringt von den Feinden und die Vorräte wahrscheinlich schon aufgebraucht. Im Zentrum dieses Kapitels steht Davids Beziehung zu Gott. Das ganze Kapitel handelt davon, das sehen wir in jeder einzelnen Geschichte auch immer wieder. Und das wird auch schon hier am Anfang deutlich. David hört von dieser Belagerung und anstatt einfach eigenständig drauf loszuziehen oder zurückzubleiben, sich irgendwie zu entscheiden, befragt er Gott. Das ist das entscheidende Kriterium, was dieses Kapitel von den letzten unterscheidet. Es sind nicht seine eigenen Entscheidungen, die er tätigt, sondern bei jeder Entscheidung, die er trifft, fragt er zuvor Gott. Es ist ihm wichtig geworden, was Gott für sein Leben plant. Er will Gott kennen, er will den Plan von Gott kennen und er will danach handeln. Also es muss irgendwann in dieser Zeit, in dieser Höhle Adulam, nachdem er von Saul weggezogen ist, muss irgendwann dieses Umdenken stattgefunden haben, ähnlich wie beim verlorenen Sohn, dass er quasi am Scheidepunkt, am Abgrund seines Lebens irgendwo erkannt hat, dass er diesen Gott braucht. Ich könnte auch sagen, schlechter Umgang mit dir, gute Sitten. Zuvor bei Saul hat er sich offenbar sehr schlechte Angewohnheiten, sehr schlechte Kriterien für Entscheidungen angewohnt und jetzt wirft er das Ganze wieder über Bord. Jetzt ist nicht mehr Saul sein Maßstab, an dem er sich ausrichtet, sondern er, der Prophet Gad. Er fragt dann, soll ich hinziehen und diese Philister schlagen? David weiß hier schon, dass er ohne Gott, ohne Gottes Zutun nichts ausrichten kann. Wenn es Gottes Wille ist, wird er die Philister schlagen. Wenn er nicht gegen sie in den Kampf ziehen soll, dann nicht. Fügt sich da Gottes Entscheidung. Und der Herr sprach zu David, zieh hin, du wirst die Philister schlagen und Keila erretten. David hat den Auftrag Gottes gehört und will ihn anscheinend auch sofort befolgen. Nur seine Männer halten ihn dann noch auf. Wir haben gelesen, es sind Männer, die in Not und Schulden standen, verbitterten Herzens waren, ruchlose Männer, deren Gottvertrauen wohl nicht ganz so ausgeprägt war, wie David das hier dann zeigt. Sie verstehen nicht, warum sie sich in die große Gefahr begeben sollten. Und selbst dann, wenn David ja eigentlich mit Gott geredet hat und Gott diesen Auftrag gegeben hat. Sie fragen dann David und sprechen zu ihm, siehe, wir fürchten uns schon hier in Juda und wollen nun hinziehen nach Keila gegen das Heer der Philister. Also selbst im Landesinneren hatte man schon Angst vor den ganzen Streifscharen, die Philister immer wieder lossendeten. Und David will jetzt in dieses Grenzgebiet gehen, was umso mehr umkämpft ist. Das wäre wahrscheinlich ihr Todesurteil. Eine kleine Truppe von 400 Leuten gegen, ja, zumindest mal die Armee von der Stadt Gath, die dann eingefallen ist. David versucht erst gar nicht, sein Gefolge irgendwie zu locken. Wie gesagt, es waren arme Männer, ruchlose Männer, man hätte sie vielleicht mit Gold oder Ehre locken können. Aber David setzt hier auf die Überzeugung, ausgehend von Gottes Wort. Er befragt abermals den Herrn und diesmal macht er das Ganze öffentlich. Das können alle mit ansehen und der Herr antwortet ihm dann auch und sagt, auf, zieh hin nach Keila, denn ich will die Philister in deine Hände geben. Sorgen und Nöte können uns lähmen. Allein die Befürchtung, es könnte eben etwas Schlimmes passieren, lässt die Leute hier zurückschrecken. Es gibt viele irdische Ängste, es gibt Depressionen, es gibt Sorgen, die uns wie paralysiert erliegen lassen. Aber hier geht es um Furcht. Furcht beim Dienst für Gott. David als von Gott gesalbter König hat die Aufgabe, sein Volk zu beschützen. Und als Christen, also als Heilige Gottes, haben wir einen ähnlichen Stand. Wir sollen Gottes Worte verkünden. Das ist unser Auftrag. Wie oft haben wir selbst davor schon Angst? Wie oft haben wir Angst davor, von Gott zu sprechen? Und nicht selten auch schon in den eigenen Gemeinden. Wir fürchten uns schon hier in Juda und wollen nun hinziehen nach Keila gegen das Heer der Philister. In jeder Gemeinde gibt es unterschiedliche Ansichten und Lehrmeinungen. Es gibt immer wieder Christen, die in ihrem Leben von Gottes Wort abweichen, die dann Ängste oder Angst vor Unfrieden haben, vor Streit. Sie lähmen ihr Urteilsvermögen dadurch. Da muss man nicht nur rausgehen in die Welt, sondern das passiert allein im eigenen Gemeindehaus schon. Dann will ja auch niemand noch irgendwie auf den Schlips treten. Und klar muss man auch irgendwie andere Ansichten aushalten. Das stimmt ja auch, solange es nicht wieder biblisch ist. Aber wenn schon die Furcht in den Gemeinden herrscht, wie viel Angst müssen wir dann nach außen hin haben? Menschenfurcht treibt uns zurück und aus Angst davor, nicht Christen zu vergraulen, wird dann oft schon mit Gottes Wort in einem Zaun gehalten. Wir fürchten, wir könnten die Menschen verärgern, wenn wir sie mit Gottes Wort konfrontieren. Die Menschen zerreißen sich das Maul und kommen erst gar nicht zu einer Veranstaltung, denken wir. Es wird versucht, die Leute mit attraktiven Angeboten zu locken, statt das Wort mit voller Breitseite zu verschießen. Und es wird so abgeschwächt, dass es die Menschen, wenn überhaupt, nur oberflächlich kratzt. Und dabei ist das Wort, wenn es richtig eingesetzt ist, ein Wort, das Felsen zerschmettern kann. Aber das erfordert Mut. Mut, den wir nur aus dem Wort Gottes herausbekommen. Wir lesen das hier in dem Kapitel mit David, dass er ihnen vom Gottes Wort her Mut zuspricht. Wir lesen das aber auch bei dem Timotheus. Dem hat Paulus auch Mut zugesprochen. Dabei war Timotheus eigentlich jemand, der schon lange seinen Mut bewiesen hatte. Er hat selbst mit dem Tod vor Augen immer noch evangelisiert und sein Wort verkündet und trotzdem schreibt Paulus dann in 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Gottes Wort ist es, dass Gottes Wort muss unsere Furcht überwinden. Das ist die Kraft und auch das Ziel für unseren Dienst. Gottes Wort hat unsere Sünden überwunden und es wird auch mit unseren Ängsten fertig. Und diese Überzeugungsarbeit aufgrund von Gottes Wort, die gelingt auch bei David. Trotz ihrer Ängste ziehen sie in den Kampf gegen die Philister und Gott schenkt den Sieg. In Vers 5 heißt es dann, so zog David mit seinen Männern nach Keila und kämpfte gegen die Philister und trieb ihnen ihr Vieh weg und schlug sie hart. So errettete David die Leute von Keila. David schlägt die Philister mit ihren eigenen Methoden zurück. Die Philister wollten Keila aushungern, wie gesagt, sie haben die Tenden, die Tucht und die Kornspeicher angegriffen. Und jetzt treibt der ehemalige Hirtenjunge ihnen das Vieh weg. Diese Guerilla-Methode deutet auf einen längeren Zeitraum hin, wahrscheinlich auch wieder mehrere Tage, in denen das Ganze geschieht, vielleicht sogar Wochen. Wir sehen auf der einen Seite, dass David Geduld zeigt und einen klaren Kopf bewahrt, eine klare Strategie verfolgt. Er schwächt die Moral und die Kampfkraft der Philister, bevor er sie dann letzten Endes überwindet. Er schlug sie hart, heißt es hier. Also. Es war nicht nur, dass er sie vertrieben hat, sondern sie sind wahrscheinlich irgendwann für ihn geflohen. Nicht nur, dass der Feind dadurch besiegt ist durch diese Methode, sondern sie bekommen auch noch Vieh. Das heißt, sie können sich wieder ernähren und erholen. Und dennoch bleibt die Stadt vorerst geschwächt. Und so errettete David die Leute von Keila, heißt es dann. Es gibt eine sprachliche Auffälligkeit in diesem Abschnitt. wie auch im Rest des Kapitels immer wieder. Das ist dieser chiastische Aufbau. Den habe ich euch auch in den Mappen dann aufgeschrieben, dass man quasi diesen, ja, wie so ein Pfeil quasi dieses Kreuzschema da hat, den Chiasmus. Und wie der Martin auch schon gesagt hat, ist das halt Teil dieser hebräischen Kultur. Das sind quasi die Reime der Hebräer, das Ganze inhaltlich so aufzubauen. Also ist halt auf der einen Seite zwar ein prosa Text, ein Erzähltext, trotzdem aber mit einem poetischen Aufbau dahinter. Also da vermischt sich das Ganze ein Stück weit. Wir haben bei diesem Chiasmus erstmal den Part, dass Keila von den Philistern belagert wird. Dann ist es David, der Gott befragt. Dann die Befürchtung von den Männern Davids. Dann befragt David Gott zum nächsten Mal und Keila wird dann von den Philistern befreit. Also es sind immer diese gegensätzlichen Paare, die wir da finden. Beim Chiasmus ist es normalerweise so, dass der Höhepunkt in der Mitte steht. Auch das ist hier eine Ausnahme. Hier steht er wohl eher am Ende dieses Chiasmus, dieses Textes. Es geht hier weniger um die Angst der Männer, sondern es geht hier um Gott. Oder beziehungsweise hier in dem Fall, dass wir Gott befragen sollen, wie David es tut. Damit kommen wir auch schon zum nächsten Abschnitt, der eng damit verbunden ist und zeitlich wahrscheinlich auch sehr dicht an diesem Ereignis dran spielt. Das ist der zweite Punkt schon, Keila in Bedrängnis. Das ist der erste Verrat, von dem wir hier lesen, der an David geschieht, Verse 6 bis 15. Als aber Abiathar, der Sohn Ahimelechs, zu David geflohen war, zog er mit herab nach Keila und brachte mit den Ephod. Da wurde Saul angesagt, dass David nach Keila gekommen sei, und Saul dachte, Gott hat ihn in meine Hände gegeben, denn er ist eingeschlossen, nun in einer Stadt mit Toren und Riegeln. Und Saul ließ das ganze Kriegsvolk aufrufen, zum Kampf hinabzuziehen nach Keila, damit sie David und seine Männer belagern. Als aber David merkte, dass Saul Böses gegen ihn im Sinn hatte, sprach er zu dem Priester Abiathar, bring den Ephod her. Und David sprach, Herr, Gott Israels, dein Knecht hat gehört, dass Saul danach tracht, nach Keila zu kommen, um die Stadt zu verderben, um meinetwillen. Werden mich die Bürger von Keila übergeben in seine Hände, und wird Saul herabkommen, wie dein Knecht gehört hat? Das verkünde Herr, Gott Israels, deinem Knecht. Und der Herr sprach, er wird herabkommen. Und David fragte weiter, werden die Bürger von Keila mich und meine Männer übergeben in die Hand Sauls? Der Herr sprach, ja. Da machte sich David auf, samt seinen Männern etwa 600, und sie zogen fort von Keila und streiften da und dort umher. Als ihm Saul angesagt wurde, dass David aus Keila entronnen war, stand er von seinem Zuge ab. David aber blieb in der Wüste auf den Bergfesten, und zwar blieb er im Gebirge in der Wüste Sif. Und Saul suchte ihn die ganze Zeit, aber Gott gab ihn nicht in seine Hände. Und als David sah, dass Saul ausgezogen war, um ihn nach dem Leben zu trachten, blieb er in der Wüste Sif in Horesha. Auch diese Verse bilden wieder einen Chiasmus. Wir haben auf der einen Seite Gott, der zu David findet, in Form von dem Ephod. Und Abiathar in Vers 6. Wir lesen davon, dass Saul mit seiner Kriegsmacht aufbricht, Verse 7 und 8. Dann im Zentrum, diesmal der Höhepunkt, David befragt Gott, Verse 9 bis 12. Nachdem Saul erst seinen Vormarsch, mit seiner Armee aufgebrochen ist, bricht er dann seine ganze Aktion wieder ab, als er hört, dass David weg ist. Und dann die Gegenüberstellung, Gott findet zu David, aber Saul findet David nicht. Wie gesagt, Höhepunkt, Mittelpunkt dieses Abschnittes ist wieder das Gespräch mit Gott. Aber wir fangen vorne an, in Vers 6. Als aber Abiathar, der Sohn Ahimelechs, zu Davids geflohen war, zog er mit herab nach Keila und brachte den Ephod mit. Haben schon gelesen, Abiathar ist der einzige überlebende Priester aus Nob und er sucht bei David Unterschlupf. Er hat den Ebert dabei. Wörtlich hat er ihn in seiner Hand mitgebracht. Wir haben auch schon gehört, der Ebert beschreibt diesen Priesterschurz. In dem Fall wahrscheinlich so den hohepriesterlichen Schurz. Das oberste, die oberste Kleidungsschicht mit dieser Brustplatte mit den 12 Steinen Israels darin. Und dann auch die Lose, Urim und Thummim, Licht und Recht. Und über dieses Losverfahren wurde damals Gottes Wille in speziellen Situationen erfragt. Es ist interessant, ist mir gerade noch aufgefallen, war ein Film bei dem Vortrag, wie Abiathar diesen Ephod, dieses Kleidungsstück aus der Stiftshütte quasi entnommen hat, während um ihn herum wahrscheinlich alle dort abgeschlachtet werden. Es wird auch einiges an Risiko auf sich genommen haben müssen. Und über dieses Losverfahren, wie gesagt, fragt David Gott, wie das genau vonstatten geht, wissen wir nicht, ist auch nicht so wichtig, weil es halt für uns nicht relevant ist. Wir haben keine Lose mehr, die wir irgendwie werfen müssen, sondern wir haben von Gott den Auftrag bekommen, wenn wir seinen Willen erfahren wollen, dann sollen wir das im Gebet tun, wir sollen ihn durch den Heiligen Geist befragen und wir sollen uns durch sein Wort leiten lassen. Es ist ein wenig umstritten, wann Abiathar tatsächlich bei David eintrifft. Das Ganze steht ja auch schon am Ende von Kapitel 22 einmal, dass Abiathar dann kommt. Und es ist halt fraglich, ob dann auch vielleicht in den ersten Versen, in diesem ersten Abschnitt, also Kapitel 22, 1 bis 5, Abiathar schon dabei war. Beziehungsweise was dafür spricht, ist halt diese kurz gehaltene und roboterartige Antwort, die Gott David gibt auf seine Befragung hin. Er antwortet ganz knapp, er antwortet mit den Worten, die David selbst genutzt hat. Und das deutet zumindest darauf hin, dass dieses Losverfahren da schon angewandt worden ist. Weil das Losverfahren kann letzten Endes nur Ja oder Nein sagen und keine ausführlichen Beschreibungen oder Antworten geben. Was dagegen spricht, ist wiederum, warum sollte der Schreiber jetzt in Vers 6 auf einmal diesen Einschub da reinbringen? Vermutlich macht er das Ganze ja, um das Ganze irgendwie zu konkretisieren. Also Kapitel 22 spricht davon, dass Abiathar überhaupt zu David kommt. Aber Vers 6 zeigt uns dann immer, wann genau dieser Zeitpunkt dann wirklich ist. Jetzt ist Abiathar dabei, vorher war er es nicht. Vers 9 wird das ja nur ausdrücklich beschrieben, dass Abiathar Gott durch den Ephod befragt. Am Anfang des Kapitels, bei dieser ersten Befragung Davids, lesen wir nichts davon. Diese erste Befragung hat nicht durch die Lose stattgefunden, sondern durch den Propheten Gad, der ja vorher auch schon Gottes Weisung an David weitergeleitet hat. Und ab Vers 6 hat David jetzt zwei große Kontaktpersonen zu Gott. Er hat wie der Nomad auch schon sagte, Priester und Propheten dabei. Gad und Abiathar. Und dazu noch den Ephod, die vorgeschriebene Maßnahme, wie man Gott befragen soll. Also Gott weist damit David als den rechtmäßigen Herrscher und König über das Land aus. Diese zweifache Befragung, dass er Priester und Propheten befragen kann, gibt es auch keinen Grund mehr für die Gefolgsleute, David nicht mehr zu folgen. Rückschauend hat Gott also durch die Zerstörung Nobs für einen lebenslangen geistlichen Beistand für David gesorgt. Auch daran sehen wir wieder, wie Gott seinen Plan durchsetzt und selbst durch katastrophale Entscheidungen immer noch sein göttliches Wirken hindurchträgt. Der Vers 6 wird auch als Anzeichen dafür genommen, dass sich die Ereignisse in Kapitel 22 und 23 überschlagen. Also während David die Stadt Keila von den Philistern befreit, ist Saul damit beschäftigt, die Priester abzuschlachten. Wir lesen zum Beispiel in Kapitel 22, in dem Vers 6, davon, dass dieser Abschnitt in der Höhle Adullam bis zum Vorfall in Nob einige Zeit auseinander liegt. In der Zeit hatte sich bereits diese 400 Mann schon gesammelt und haben von sich reden gemacht. Und daher ist es wahrscheinlich, dass sich wirklich diese Ereignisse von Kapitel 22 und 23 überschneiden. Und diese Parallelität macht Sauls Handeln in Nob natürlich noch viel tragischer und viel schlimmer. Er als König hat ja eigentlich die Aufgabe, Gott zu ehren und hat die Aufgabe, das Volk zu beschützen. Israel hat sich diesen König gewünscht, ein König, wie ihn alle anderen Völker auch haben, ja, aber ein König, der ihre Kriege führen sollte. Und das geht diesem erbetenen König Saul voll nach hinten los. Er tötet die eigenen Leute, während die Feinde im Land einmarschieren. David hingegen erweist sich hier durch Gottes Führung als wahrer König, der sein Volk beschützen kann und der Gott verehrt. Mit Saul hingegen wird es nur noch schlimmer. Vers 7 heißt es dann, da wurde Saul angesagt, dass David nach Keila gekommen sei, und Saul dachte, Gott hat ihn in meine Hände gegeben, denn er ist eingeschlossen, nun er in einer Stadt mit Toren und Riegeln gekommen ist. Und Saul ließ das ganze Kriegsvolk aufrufen, zum Kampf hinabzuziehen nach Keila, damit sie David und seine Männer belagerten. Saul wird hier angesagt, dass er als König versagt hat. Er hat Keila nicht geholfen, sondern David hat das übernommen. Und als Reaktion darauf hat er nichts anderes im Kopf, als diesen Gesalbten zu ermorden. Er schreckt nicht mal davor zurück, sein eigenes Volk zu belagern. Er will David in Keila einschließen und lässt diese geschundene Stadt immer weiter aushungern. Das ist sein Plan. Er will diese Stadt wirklich zu Schanden werden lassen, heißt es dann. Sie verheeren. Gegen die Philister rührt er keinen Finger. Gegen David und gegen die Priester kommt er mit seiner ganzen Armee. Saul bricht auf, um David zu töten. Und da kommt wieder Davids Informationsnetzwerk ins Spiel. Als er aber merkte, dass Saul Böses gegen ihn im Sinn hatte, sprach er zu dem Priester Abiathar, bringe den Ephod her. Offenbar hatten sowohl Saul als auch David, ja, irgendwo Maulwürfe bei sich gegenseitig versteckt. Vielleicht Jonathan oder Michal, vielleicht haben die Boten entsendet. Irgendwie kriegt David mit, was Saul vorhat. Und wieder bezieht er Gott mit in seine Pläne ein. Er fragt nach Rat. Wie gesagt, liegt das Augenmerk dieses Abschnitts auch wieder genau in diese Befragung. Vers 10. Und David sprach, Herr, Gott Israels, dein Knecht hat gehört, dass Saul danach trat, sich nach Keila zu ziehen, um die Stadt zu verderben, um meinetwillen. David hat Sauls Kalkül durchschaut. Er wird vor dem Leben seiner Untertanen keinen Halt machen, er verharrt in seinem unberechenbaren Wahnsinn und wird alles tun, um David zur Strecke zu bringen. Nach der Belagerung der Philister werden die Bürger keine zweite Belagerung mehr überstehen. Selbst wenn sie so zuvor auf Davids Seite standen und ihn als Retter angesehen und gepriesen haben, so wird ihre Loyalität im Angesicht des Todes stark strapaziert. Und David befürchtet zu Recht und fragt, werden die mich die Bürger von Keila übergeben in seine Hände? Und wird Saul herabkommen, wie dein Knecht gehört hat? Das verkünde Herr Gott zu Israel, deinem Knecht. Und der Herr sprach, er wird herabkommen. Und David fragte weiter, werden die Bürger von Keila mich und meine Männer übergeben in die Hände Sauls? Und der Herr sprach, ja. Saul wird herabkommen, um David zu fassen. Und diese ausgehungerte Stadt wird David und seine Leute letztlich verraten, weil sie es einfach nicht weiter ertragen können. Und auch in dieser Befragung, in dieser Art dieser Befragung, kommt trotzdem wieder dieser Loscharakter deutlich heraus. Gott antwortet mit klaren Ja oder Nein und Sachen und er beantwortet auch interessanterweise immer noch einen Teil der Frage. Wir lesen in Vers 11, dass David diese beiden Fragen erst zusammenstellt und dann aber Gott erst auf die eine Frage antwortet. David stellt die zweite Frage nochmal und dann kommt die zweite Antwort. Auch das ist da durchaus ein Hinweis auf ein Losverfahren, das hier angewendet wird. Wir lesen keine emotionale Reaktion von David. Klar, dass Saul ans Leder will, das ist nichts Neues. Aber selbst der Verrat von Keila scheint ihn nicht mehr aus der Fassung zu bringen. Im letzten Kapitel haben wir auch davon gelesen, wie verzweifelt und irrational David teilweise gehandelt hat. Und hier wirkt er auf einmal total gestärkt und gefasst. Es liest sich fast schon so, als ob David durchaus Verständnis für die Leute in Keila hatte und ihm keinen Vorwurf macht. Ganz im Gegenteil, er lässt es nicht darauf ankommen. Er wehrt diesen Verrat quasi schon im Vorfeld ab und zieht von der Stadt weg und bewahrt so wieder das eigene Volk vor zusätzlichem und unnützem Leid. Auch dadurch zeigt er sich wieder als König, als rechtmäßiger König aus. Vers 13 heißt es dann, da machte sich David auf, samt seinen Männern etwa 600, und sie zogen fort von Keila und streiften da und dort umher. Als dem Saul angesagt wurde, dass David aus Keila entronnen war, stand er ab von seinem Zuge. Auch das ist wieder ein interessanter Charakterzug von Saul. Er wittert die Chance gegen David, er mobilisiert seine gesamte Armee, er bricht von zu Hause auf und jagt ihm nach. Und sobald er dann erfährt, dass David geflohen ist, ja, bricht halt alles wieder ab und zieht nach Hause. Er hat überhaupt kein Durchhaltevermögen, keine Disziplin, kein Ehrgeiz dahinter. Und sobald es irgendwie mühselig wird, hört er auf. Auch das lesen wir immer wieder im ersten Buch Samuel, dass Saul genauso handelt. Dass man ihn quasi zum Kampf tragen muss. Er macht sich damit aber auch wahrscheinlich vor seinem ganzen Volk und vor den Soldaten auch nur lächerlich. Auch die müssen ja so lange mal mitkriegen, was hier vor sich geht. Die wird ja irgendwo noch wissen, zumindest ungefähr, wo sich David aufhalten wird. Er hat das ja mitbekommen, er hat seinen Informanten, aber irgendwie fehlt der Drang, weiter nachzujagen. Die Philister jedenfalls sind erstmal vorerst zurückgeschlagen. Davids Leute sind von der Befreiungsaktion bestimmt auch erschöpft. Das heißt, Saul hätte eigentlich jede Chance gehabt, David zu überwinden. Aber er macht seinen Erfolg von äußeren Umständen abhängig. Er hat gehört, dass David weg ist und verliert sofort das Interesse. Und das ist Davids Glück. Er kann sich zurückziehen und er und seine Männer können sich erholen. Und obwohl er beim König in Ungnade gefallen ist, scheint sich die Beliebtheit bei der einfachen Bevölkerung immer weiter zu steigen. Während dieser Geschehnisse rund um Keila wächst seine Gefolgschaft um 50% an. Da haben wir am Anfang von Kapitel 22 gelesen, dass es 400 Mann waren, jetzt sind es schon 600. Und wir sehen, dass Saul immer weiter als König im Ansehen auch herabgestuft wird und David immer weiter erhoben wird. David versteckt sich dann, heißt in Vers 14 und 15, er blieb dann in der Wüste auf dem Berg festen, und zwar blieb er im Gebirge, in der Wüste Sif. Und Saul suchte ihn die ganze Zeit, aber Gott gab ihn nicht in seine Hände. Und als David sah, dass Saul ausgezogen war, um ihn nach dem Leben zu trachten, blieb er in der Wüste Sif in Horesha. Das ist wieder das Merkwürdige bei Saul. Er hat zwar diese erste Chance, von der wir hier lesen, wieder einfach verstreichen lassen. Und trotzdem lesen wir hier, dass er immer wieder versucht hat, David irgendwie in die Hände zu kriegen. Die ganze Zeit über. Also es wird da nicht explizit genannt, wie viel Zeit es ist, aber es scheinen ja auch wieder einige Monate, vielleicht sogar Jahre zu sein, in denen Saul David nachjagt. Er greift auf jeden Strohhalm, das ist nicht weiter erläutert. Aber auch hier ganz wichtig, Gott gab ihn nicht in seine Hände. Auch hier ist Gott wieder der Handelnde, der seine Geschichte schreibt und der in den Mittelpunkt kommt. David versteckt sich in der Wüste, könnte auch einfach übersetzen, in dem unbewohnten Land, in den Bergfesten Judas. Gemeint ist hier auch wieder keine Burg, sondern wir haben es auch schon gehört, es sind eher Höhlensysteme, schwer zu erreichen Plateaus in den Bergen. Auch da habt ihr ein Bild hinten in den Vortrag drin, in den Mappen, um sich bildlich aber vorstellen zu können, wie das ungefähr ausgesehen haben könnte. Ein Bild von Israel auch, aus heutiger Zeit, wo man in diesem Felsstück immer wieder Höhlen sieht, die sich die Leute gut verstecken konnten. Horesha ist hier auch keine Ortsbezeichnung, sondern bedeutet lediglich Heideland. Das Ganze ist dann quasi hier auf den Bergen oben, sehen hier die Stadt Sif, der Nummer 13, in diesem Bereich hier, in diesen Hochplateaus, in Israel wieder sich versteckt haben. Damit schließt sich dieser zweite Abschnitt auch schon und es schließt sich auch die Textstruktur. Wie gesagt, dieser Chiasmus, den wir hier finden, Gott findet zu David, aber Saul findet ihn nicht. Saul bricht auf und er bricht auch wieder sein Vorhaben ab und in der Mitte befragt David seinen Herrn. Unter anderem dieses Verhalten, das wir in diesem Kapitel lesen, ist ja das, was David letzten Endes als Mann nach dem Herzen Gottes auszeichnet. Seine Beziehung zu Gott macht ihn weise, Gottes Wort bewahrt ihn vor falschen und schlechten Entscheidungen Es ist ein Licht auf seinem Wege und Gott hält seine Hand daraufhin schützend über ihm. Und selbst die starke Hand des ja durchaus kriegerisch erprobten Sauls kann ihn nicht erreichen. Interessanterweise, auch wieder eine sprachliche Besonderheit in dem ganzen Text, sind die Hände. Die Hände sind ein wiederkehrendes Motiv, was wir das ganze Kapitel überlesen. Im hebräischen Text finden wir die Hand 8-mal. Das ist einmal in Vers 4, wo Gott dann sagt, Gott gibt dir David die Philister in die Hand. Es ist der Vers 6, wo der Ephod in Abiathars Hand kommt. In Vers 7 heißt es dann, Saul denkt zumindest, Gott habe David in seine Hände gegeben. Vers 11 und 12 sehen wir dann, Keila gibt David in Sauls Hand, oder steht zumindest in der Versuchung, das zu tun. Vers 14, Gott gibt David nicht in Sauls Hand. Und jetzt kommt eine interessante Redewendung. Ab Vers 16 lesen wir dann wörtlich, wie Davids Hand in Gott gestärkt wird. Diese Stärkung, die ihm sein Freund Jonathan jetzt bringt. Vers 16. Da machte sich Jonathan, Sauls Sohn, auf und ging hin zu David nach Horesha und stärkte sein Vertrauen auf Gott. Also seine Hand in Gott, wörtlich gesagt. Und er sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Sauls, meines Vaters Hand, wird dich nicht erreichen und du wirst König werden über Israel und ich werde der Zweite nach dir sein. Mein Vater weiß das sehr wohl. Sie schlossen beide einen Bund miteinander vor dem Herrn. David blieb in Horesha, aber Jonathan zog wieder heim. Noch hier in dem Text findet sich der nächste Chiasmus. Verse 16 bis 18. Ich habe ihn auch wieder aufgeschrieben. Es beginnt mit Jonathans Ankunft. Dann kommt diese Stärkung durch Gottes Nähe, die Jonathan zuspricht. Dann der Zuspruch selber von Jonathan in der Mitte. Dann kommt die Stärkung, die Jonathan nicht seiner Nähe David erbringt. Und zuletzt Jonathans Abschied. Und Jonathan erweist sich wieder einmal als ein wahrer Freund. Wenn sein Vater David verfolgt, nimmt er heimlich Kontakt auf. Wenn Saul nicht in der Lage ist, Davids Position auch irgendwie ausfindig zu machen, macht sich Jonathan aber auf den Weg und findet zu ihm. Auch wenn das hier so schlicht beschrieben ist, war das Unterfangen wohl alles andere als einfach. Jonathan musste heimlich agieren, ohne dass sein Vater irgendwas mitbekommt. Er riskierte Kopf und Kragen. Der Speerwurf seines Vaters war ihm wahrscheinlich beständig vor Augen. Und zwar, wie David sein Vorhaben geschildert wird, geht man auch davon aus, dass der Kontakt zu David wohl nie ganz abgebrochen war. Trotz der Flucht von David gab es wahrscheinlich immer wieder Soldaten, alte Bekannte, Mittelsmänner, die David von Jonathan Bericht erstatteten. Und so wusste ja Jonathan halt auch genau, wie es seinem Freund ergeht und auch, wo er zu finden ist. Das Wichtigste ist aber, dass Jonathan einen Blick für die Not von David hat. Er sieht die Bedrängnis, die David erleiden muss durch seinen Vater, und er fasst den Entschluss, seinen Freund zu ermutigen. Ermuntern, ermahnen, ermutigen, das sind wichtige Dinge, die uns auch Paulus immer wieder ins Gedächtnis ruft. Das sollen wir in unseren Glaubensgeschwistern beständig tun. Und wenn wir uns selber beobachten, dann ist selbst Not unserer Glaubensgeschwister noch kein Anlass auch dafür, aktiv zu werden. Oft bleiben Zuneigung und Mitgefühl im Gebet versteckt, ohne dass wir den Leidenden wirklich aufsuchen und ihn konkret stärken. Ich will das Gebet nicht kleinreden, aber beten ist halt auch nur die eine Hälfte. Das Gebet sollte nicht die Ausrede sein, den Nächsten aufzusuchen, sondern es soll vielmehr dazu antreiben, es uns zu ihm hintreiben. Und Jonathan ist hier beispielhaft. Er hat am Hof seines Vaters gewiss genug zu tun, zumal er ja auch, also Saul in der Weltgeschichte rumzieht, um David zu jagen. So muss Jonathan wahrscheinlich viele tägliche Belange vom Volk und vom Herr verwalten. Und dennoch nimmt er sich diese bestimmt 3-4 Tage Zeit, um seinen Freund die dringende Stärkung zu erweisen. Er riskiert dabei, von seinem Vater entdeckt zu werden. Er riskiert vielleicht sogar, von seinem Vater getötet zu werden. Und doch bringt er sich, bringt halt auch sich und auch seine Familie damit in Gefahr. Aber der Dienst am Nächsten ist ihm diese Sache wert. Der Inhalt der Ermutigung ist ebenso vorbildlich. Es sind keine plumpen Floskeln verwendet, kein "Wir schaffen das". Gott stärkt Davids Hand in Gott. Jonathan stärkt Davids Hand in Gott. Sein Vertrauen in ihn wird gestärkt. Er will verhindern, dass Davids Hand aus der mächtigen Hand Gottes herausgleitet. Nach dem Motto: Herr, wir stehen Hand in Hand, wieder in Hand, im Buch verbannt. Gott führt Davids Wege und dessen soll sich David auch ihr bewusst werden. Jonathan verweist auf Gottes Verheißung. Er selbst kann seinen Freund nicht aus dieser Lage erretten, aber er spricht ihm zu, was Gott ihm sagt: Fürchte dich nicht, Sauls, meines Vaters Hand, wird dich nicht erreichen und du wirst König werden über Israel. Und er fügt dann noch an: Und ich werde der Zweite nach dir sein, und auch das weiß mein Vater sehr wohl. Auch da scheint Saul mittlerweile irgendwie hintergekommen zu sein, dass offenbar auch von Gott beschlossene Sache ist, dass David der nächste König sein wird. Aber David braucht nichts zu verzagen. Sauls Hand wird ihn nicht erreichen, weil Gott doch schon längst zugesagt hat, welchen Weg David einschlagen wird. Das ist jedoch der einzige Punkt. Jetzt kommt ein einziger Punkt, an dem man Jonathan Abstriche machen muss. Nur weil David König werden wird, heißt es im Umkehrschluss nicht, dass David nicht gefangen genommen wird. Mit Sicherheit war Jonathans Zuspruch auch noch weitaus ausführlicher, als er hier aufgeschrieben ist. Dennoch heißt es ja noch lange nicht, dass, wenn Gott uns eine Verheißung gibt, dass wir nicht die schwierige Zeiten hindurch müssen. Wir sehen zum Beispiel an Josef, wie Gott ihn ja gerade durch das Leid, durch seine Gefangenschaft verherrlicht hat in Ägypten. Seelsorge heißt nicht, das Leid irgendwie herunterzuspülen, sondern es heißt aufzuzeigen, dass Gott durch dieses Leid hindurchträgt. Es ist Gott, der seine Geschichte schreibt, er schreibt seine Geschichte mit dir und mir. Und diese Perspektive müssen wir uns ständig gegenseitig auch schärfen. Als Zweites bestärkt Jonathan dann auch nochmal, dass er zu David hält. Er erinnert David nochmal an ihren Bund. Und er sagt auch nach dem Motto: Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. David wird König und Jonathan will hinter ihn treten und ihn den Rücken stärken. Er steht damit im klaren Gegensatz zu seinem Vater. Auch Saul weiß davon, dass David König werden wird. Nur wird der von Hass und Neid zerfressen. Jonathan aber zeigt sich demütig. Er ist bereit, auf sein Recht als Prinz zu verzichten, um Gottes Plan voranzubringen. Auch hierin kann man sich immer wieder hinterfragen: Arbeite ich für meine Stellung in der Gemeinde oder für den Plan Gottes? Tue ich das aus lauterem Herzen heraus? Bin ich bereit, mich selbst zurückzunehmen und mich auf den richtigen oder mich aufrichtig an den Werken anderer Glaubensgeschwister zu erfreuen? Jonathan stellt seine Aufrichtigkeit nochmal unter Beweis und erneuert seinen Bund mit David jetzt schon zum vierten Mal. Wir lesen von diesem Bund bereits in Kapitel 18, Vers 3, dann hatten wir es am Freitag gestern, Vers 20, Vers 16, 20, Vers 42 und jetzt hier 23, Vers 18. Da heißt es wieder einmal: Und sie schlossen beide einen Bund miteinander vor dem Herrn. David blieb in Horesha, aber Jonathan zog wieder heim. Nachdem Jonathan Davids Hand in Gott gestärkt hat, gehen sie auseinander. Nach allem, was wir wissen, wohl zum letzten Mal. Die nächste Erwähnung Jonathans ist in Kapitel 31, Vers 2. Dort fällt er dann in der Schlacht gegen die Philister zusammen mit seinem Vater und seinen Brüdern. Und in diesem Aspekt hat sich dieser Zuspruch Jonathans nicht bewahrheitet. Er wird nicht an der Seite seines Königs Davids stehen. Er wird nicht der zweite Mann im Volk sein. Es ist auch interessant, wenn man sich umguckt, wo der Name Jonathan noch vorkommt. Jonathan zeichnet sich nicht nur durch die tiefe Freundschaft zu David aus, sondern er hatte offenbar auch bei anderen Männern starken Eindruck hinterlassen. So starken Eindruck, dass sie sogar ihre Söhne nach ihm benennen. Das eine ist Abiathar, der Priester. Von seinem Sohn lesen wir in 2. Samuel 15, Vers 27 oder 1. Könige 1, Vers 42. Sein Sohn Jonathan wandelte in den Wegen seines Vorgängers. Er wird als redlicher Mann bezeichnet und hat David lange gedient. Und als zweites gibt es einen Jonathan, der wohl die Stärke und vor allem das Kampfgeschick von seinem Namensvetter geerbt hat. Davids Bruder, Schamai, wählt ebenfalls diesen Namen für seinen Sohn. Auch er diente David in 2. Samuel 21, Vers 21, wird auch in den Helden Davids aufgelistet, weil er, wie David selbst, einen Riesen aus Gad erschlagen hat. Es wird dann berichtet, dass dieser Hühner dann 6 Finger und 6 Zehen hatten. Wie Goliath hat er Israel verspottet und Jonathan, der Sohn Schamais, springt Davids gleich ein und besiegt ihn im Zweikampf. Aber lassen wir uns gerne Exkurs, wie sehr Jonathan sich nicht über David, sondern auch bei seinem ganzen Umfeld beliebt gemacht hat und sehr geachtet wurde. Von der Tragik dieses letzten Aufeinandertreffens ahnen David und Jonathan noch nicht. Sie gehen auseinander. Und so kann David jetzt gestärkt den nächsten Herausforderungen entgegengehen. Und die kommen bald. Saul ist quasi schon wieder auf dem Vormarsch, aber es treten auch neue Feinde auf den Plan. Der vierte Punkt, Verse 19 bis 24, ich denke, wir ziehen jetzt noch durch. Eine Viertelstunde, dann haben wir es heute geschafft. Aber die Sephiter zogen zu Saul hinauf nach Gibea und sprachen, David hält sich bei uns verborgen auf der Bergfest in Horesha, im Gibea Achila, das südlich von Jeshimon liegt. Ist es nun König, deines Herzens Verlangen, hinabzukommen, so kommen. Wir wollen ihn in des Königs Hände übergeben. Da sprach Saul, gesegnet seid ihr vom Herrn, dass ihr euch meiner erbarmt habt. So geht nun und gebt weiter Acht, dass ihr wisst und seht, an welchem Ort sein Fuß weilt und wer ihn dort gesehen hat. Denn man hat mir gesagt, dass er sehr listig ist. Beobachtet und erkundet jeden versteckten Ort, wo er sich verkriecht, und kommt wieder zu mir. Wenn ihr es gewiss seid, so will ich mit euch ziehen. Ist er im Lande, so will ich ihn aufspüren unter allen Tausendschaften Judas. Da machten sie sich auf und gingen vor Saul her nach Sif. David aber und seine Männer waren in der Wüste Maon, in der Steppe südlich von Jeshimon. Der Stamm der Sephiter kommt von Kaleb her. Das lesen wir in 1. Chronik 2, Vers 42. Also wie David auch aus dem Stamm Juda. Ich sehe das Dorf auch auf unserer Karte, das Dorf Sif, das Bergdorf, liegt etwas südlich von Hebron und existiert quasi auch heute, nur dass man es heute auch hier ein bisschen anders schreibt, eine Z vorne dran statt ein S. Und man fragt sich, woher kommt dieser Hass gegen David? Woher haben diese Sephiter auf einmal diesen Drang, David wieder loszuwerden? Wir wissen es nicht ganz genau. Es kann sein, dass es aber dieses Denunziantentum ist, von dem Herr Martin auch schon geredet hat, dass die Leute einfach sagen, hier, wir wollen dir verpfeifen, um in der Gunst des Königs zu steigen, um sich Saul beliebt zu machen und vielleicht irgendwie Beute zu bekommen. Vielleicht ist es auch Neid auf diesen erfolgreichen Hirtenjungen, den sie vielleicht von früher schon kannten. Vielleicht ist es aber auch Arroganz gegenüber Davids ruchlosen Gesinde, was mit ihm zieht, das sich jetzt in ihrer Nachbarschaft ausbreitet. Jedenfalls ziehen sie gleich zweimal zu Saul nach Gibea, um David zu verraten. Einmal hier in Kapitel 23 und dann lesen wir fast wortgleich den gleichen Vers noch einmal in Kapitel 26. Es gibt eine Mühe. Kapitel 26 ist dann die Begebenheit, wo Herr David den Wasserkrug und den Speer von Saul aus seinem Lager klaut. Auch da ist Saul wieder auf Geheiß der Sephiter ins Gebiet gekommen, um David aufzuhalten. Es gibt einige kritische Ausleger, die sehen quasi in diesen zwei Geschichten, also Kapitel 23 und 26, eine zusammenhängende Geschichte. Also dass 26 auch nur eine Nacherzählung ist, obwohl das schon vorher in diesem Bereich hier, also zu dieser Zeit geschehen ist. Aber auch das, ja, würde ich sagen, nehmen wir einfach, wie die Bibel es vorgibt, als zwei einzelne Geschichten, die zu verschiedenen Zeitpunkten geschehen ist. Und es passt auch zu den, ja, zu den Wanderungen auf der Karte, die wir hier auch dabei haben, dass Saul zweimal in dieses Gebiet gekommen ist. Die Namen Pachida und Jeschimon, wie sie hier heißen, sind auch wieder keine Städte, sondern Regionen. Pachida heißt Hügel und Jeschimon bezeichnet auch wie eine Wüste oder ein unbesiedeltes Land. Also quasi die gleiche Beschreibung quasi, die wir vorher schon im Text gelesen haben. Lassen die Zephiter zu Saul kommen und damit auch das Wort verraten, drängen sie ihren König förmlich dazu, direkt mitzukommen. Sie wollen unterstützen, sie hoffen auf ein baldiges Ende dieses Konflikts mit David. Und auch hier kommt wieder dieses Bild von den Händen. Sie wollen David in seine Hände geben. Saul aber bleibt ruhig und statt einfach mitzukommen, ja, lobt er erstmal diese Zephiter. Er nutzt irgendwelche frommen Floskeln, obwohl er ja selbst von Gott verworfen war und von seinem Plan nichts mehr weiß. Macht sich auch damit unglaubwürdig. Vers 22 heißt dann, so geht nun und gebt weiter Acht, dass ihr wisst und seht, an welchem Ort sein Fuß weilt und wer ihn dort gesehen hat. Denn man hat mir gesagt, dass er sehr listig ist. Das hat er wohl im eigenen Leib auch schon öfters erfahren können, dass er David aber nicht zu fassen kriegt. Beobachtet und erkundet jeden versteckten Ort, wo er sich verkriecht und kommt wieder zu mir, wenn ihr es gewiss seid, so will ich mit euch ziehen, ist er im Lande, so will ich ihn aufspüren unter allen Tausendschaften Judas. Das ist eine sehr große Aufgabe, die er bisher nicht geschafft hat, Saul ausfindig zu machen. Aber hier scheint er, warum auch immer, guter Dinge zu sein. Trotzdem befürchtet David offensichtlich, umsonst loszuziehen, ohne Erfolg. Es wird ja irgendwann lächerlich, jedes Mal das ganze Kriegsvolk zu versammeln, nur weil irgendwo ja, eine kleine Räuberbande mit seinem Erzfeind mal wieder die Hirten geschützt hat oder sonst irgendwas. Es wird ja immer wieder so geschehen sein, wie wir es auch gleich lesen, dass David Saul an der Nase herumführt. Deshalb hat Saul ja Angst vor seiner List, weil er ihn einfach nicht zu fassen kriegt. Und diese Zephiter sollen erstmal David eine ganze Weile beobachten. Sie sollen seine Bewegungen studieren, seine Gewohnheiten, seine Verstecke ausfindig machen. Und erst wenn sie ganz gewiss wissen, welche Zuflucht David kennt, wo er sich versteckt hält, dann sollen sie wieder zu ihm kommen und dann will Saul ihn endgültig schnappen. Und diese Zephiter gingen vor Saul her, wieder in ihr Gebiet. David aber und seine Männer waren in der Wüste Maon, in der Steppe südlich von Jeschimon. Also David ist in der Zeit, wo die Zephiter ihn verraten haben, schon wieder weitergezogen. Und Sauls Plan scheint zwar erstmal weise zu sein auf den ersten Blick, weise zu sagen, erstmal, hier guckt erstmal ganz genau, wo sich David aufhält. Und dennoch wäre es besser gewesen, David direkt aus dem Weg zu räumen und den Überraschungsmoment zu nutzen. David hatte mit Sicherheit schon von dem Verrat der Zephiter mitbekommen und ohne zu zögern schafft er sich und sein Gefolge, ja, aus der Gefahrenzone und zieht weiter. Denn bis die Zephiter wieder zurückkommen, wie gesagt, ist David schon nach Maron, sehen wir ebenfalls auf der Karte wiedergekommen. Ebenfalls eine Stadt auf dem südlichen Berg Judas und ebenfalls Nachfahren von Kaleb. Es gibt eine spannende Parallele zwischen den Verfolgungen Sauls und später dann Davids Flucht bei Absalom. Die Zephiter geben hier denselben Rat wie später Ahitophel. Sie sagen, verfolge David lieber direkt und lass keine Zeit verstreichen. Bei Ahitophel heißt es ja dann, dass sein Wort genauso gehalten wurde wie das Wort eines Propheten, also er hat weise und kluge Ratschläge gegeben und letztendlich ist das Ganze nur an Davids Freund Huschai dann gescheitert, der Absalom zum Warten überredet hat. Dieses Warten ist Absalom damals zum Verhängnis geworden und es wird auch Saul jetzt zum Verhängnis, denn jetzt beginnt, das sind wir beim letzten Abschnitt jetzt, ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Saul und David. In den letzten Versen, Vers 25, als ihn Saul hinzog mit seinen Männern, David zu suchen, wurde es David angesagt. Also hier auch wieder das Überwachungsnetz von David. Er ging zu den Felsen herab, der in der Wüste Maon ist. Als Saul das hörte, jagte er David nach in die Wüste Maon. Und Saul ging auf der einen Seite eines Berges, David mit seinen Männern auf der anderen Seite des Berges. David aber eilte, Saul zu entgehen, während Saul samt seinen Männern David und seine Männer umstellte, um sie zu fangen. Aber es kam ein Bote zu Saul und sprach, komm eilends, denn die Philister sind ins Land eingefallen. Da ließ Saul davon ab, David nachzujagen, und zog hin den Philistern entgegen, daher nennt man den Ort Seda Machlekot. Und David zog von dort hinauf und lief in den Bergfesten bei Engedi. Saul kommt zu spät. Wie gesagt, David ist schon weitergezogen, er ist längst fort, als Saul sich mit seinen Männern auf den Weg macht. Und er geht das Gebirge hinunter in die Wüstengegend. Wie in einem Tom und Jerry Cartoon jagt Saul hinterher. Sie kommen an einen Berg, der Weg gabelt sich, die einen gehen rechts vorbei, die anderen links vorbei. Und so kurzweilig, wie sich das Ganze hier liest, ist die ganze Jagd aber wohl nicht. Auch das ging wahrscheinlich über mehrere Tage hinweg, vielleicht sogar Wochen. Und in der Zeit, wo Saul dem Gesalbten des Herrn hinterherjagt, bekommen die Philister wohl Wind von der Sache und ergreifen ihre Chance, das führerlose Volk anzugreifen. Die Verteidiger müssen wohl schon einen Boten losgeschickt haben, der Saul sucht. Der muss aber Saul ja auch erstmal ausfindig machen, weil Saul jagt ja David hinterher, auch der ist immer jeden Tag woanders. Und der Bote muss ja irgendwie schaffen, zu Saul hinzukommen. Als sie dann um diesen Berg herumkommen, beginnt Saul irgendwann stückweise Davids Leute zu umstellen. Aber er schafft es nicht ganz. Und als ihm der Bote von der Front berichtet, scheint die Gefangennahme Davids noch in weiter Ferne zu sein. Es ist nicht so, dass ja, dass sie quasi schon umstellt waren, jetzt hätte er nur noch zugreifen müssen, sondern dieses Manöver wird noch wohl auch noch einige Stunden oder Tage in Anspruch nehmen. Und immerhin, Saul zieht tatsächlich in den Krieg gegen die Philister. Das erste Mal ist mir von jedem, dass Saul diesen Kampf jetzt auch aufnimmt, dass er seinen Pflichten als König ein Stück weit zumindest nachkommt. Wahrscheinlich hat er auch wieder Angst, aber seine Königsherrschaft nicht mehr durch David, sondern durch die Philister zu verlieren. Was er in Keila versäumt hat, holt er jetzt nach. Es ist auch gut möglich, dass ein schlechter Ruf im Volk, weil sie ihm keine andere Wahl mehr gelassen haben, weil er immer nur einem Landstreicher hinterherjagt, anstatt sein Volk zu beschützen, der kann wahrscheinlich nicht mehr beliebt gewesen sein. Dieser Berg auf jeden Fall, der wird jetzt nun Machlekot genannt, also Trennungsfelsen, übersetzt. David zieht von dort aus in die Bergfesten bei Engedi und versteckt sich weiter vor Saul. Auch hier ist wieder weniger an eine Wehranlage zu denken bei diesen Bergfesten, sondern auch wieder an ein Höhlensystem oder ein Bergplateau. Von einer dieser Höhlen lesen wir dann morgen auch noch, im nächsten Text, Kapitel 24. Zum Abschluss sehen wir hier in diesem Abschnitt auch wieder ein Chiasmus drin, in den Versen 24b bis Kapitel 24, Vers 1. Zuerst ist David zieht weg, Saul nimmt die Verfolgung auf, dann kommt das Katz-und-Maus-Spiel in der Mitte, Saul bricht die Verfolgung wieder ab und David zieht wieder weg. Spannend ist dabei, dass die vier von fünf Geschichten, die wir jetzt gehört haben, die David in den Mittelpunkt stellen, sind alle so aufgebaut. Alle dieser chiasmische Aufbau. Nur diese Passage mit den Sephitern vor Saul, da finden wir leider nichts dergleichen. Aber trotzdem gibt diese klare Plotstruktur auch einen Zusammenhang des ganzen Textes ja deutlich wieder. Das sind nämlich nicht nur die einzelnen Abschnitte, die jeweils diese Plotstruktur aufweisen, sondern es gibt auch einen Chiasmus über das ganze Kapitel hinweg. Die einzelnen Geschichten fügen sich dann zu einem großen Ganzen zusammen. Es sind die Philister, die David angreifen. David rettet Keila. Als nächstes kommt dann Keilas Verrat an David. Die machen das in Bedrängnis. Zwischendrin kommt dann der Hauptpunkt des ganzen Kapitels, Jonathan stärkt David. Dann sind es nicht die Keila, sondern die Sephiter, die David verraten, aus eigenem Antrieb heraus. Und zum Schluss greifen wieder die Philister an. Und David wird gerettet. Erst rettet David, dann wird David gerettet. Und diese miteinander verwobenen Abschnitte zeigen auch ganz klar diese Einheit des Kapitels. Es sind einzelne Geschichten, ja. Es sind Geschichten, wo viel Zeit dazwischen passiert ist, aber sie weisen das Ganze als eine Sinneinheit auf. Eine literarische Einheit, eine geniale literarische Einheit sogar. Diese Kreuzstrukturen quasi in einer großen Kreuzstruktur wieder zusammenzufügen, das zeigt schon literarisches und künstlerisches Können. David hat in seiner Zeit auf der Flucht wahrscheinlich noch viele andere Geschichten erlebt, aber die finden wir halt nur angedeutet, wie in Vers 14. Da heißt er dann, Saul sucht ihn die ganze Zeit. Oder auch diese Zeitspanne vorher in der Höhle Adullam. Der Schreiber zeigt diese ganzen Geschichten exemplarisch für die gesamte Zeit der Verfolgung Davids. Er beginnt damit, dass David als wahrer Herr, sich als wahrer Herrscher erweist und Keila von den Philistern rettet. Er zeigt, wie durchtrieben Saul nach ihm gesucht hat und wie sehr Saul bereit war, seine Untertanen zu schaden. Den Höhepunkt setzt der Schreiber bei der Begegnung mit Jonathan. Er zeigt die tiefe Freundschaft und die Bruderliebe, die die beiden verbindet, aber das Augenmerk liegt ganz klar auf der Beziehung zu Gott. Jonathan stärkt Davids Hand in Gott, sein Vertrauen auf Gott. Gott ist es schließlich, der die Geschichte schreibt, das steht im Mittelpunkt. Er bringt den guten Plan mit seinen Erwählten zum Ziel. Der Schreiber zeigt aber nicht nur die Erfolge von David, sondern er zeigt auch den Verrat. Der Verrat der Sekhita, der Verrat von Keila. Doch bevor David seine Königsherrschaft antritt, fällt ihm sein zukünftiges Volk schon in den Rücken. Man fragt sich zu Recht, was soll daraus noch Großes daraus werden, wenn das selbst am Anfang schon so holprig startet. Zum Schluss sind es letztendlich die Philister, die wie zufällig David aus einer ausweglosen Situation befreien. Und auch wenn hier nichts vom Handeln Gottes explizit drinsteht, macht der Text dort implizit deutlich, dass es sowas wie ein Zufall in diesem Rahmen nicht gibt. Gott schreibt seine Geschichte und er hält seine Hand schützend über David. Mit dem Ende dieses Kapitels wird ein weiterer wichtiger Scheidepunkt in dem Davids markiert. Wir hatten das ja vorher, in den letzten Kapiteln hat David nicht auf Gott gehört, hat nicht nach Gott gefragt, hat eine Katastrophe erlebt. Das heißt, der Anfang des Kapitels ist schon einmal ein Scheidepunkt in seinem Leben. Und jetzt der zweite Scheidepunkt am Ende des Kapitels. Es ist das letzte Mal, dass wir davon lesen, dass David vor Saul davonläuft. Morgen in Kapitel 24 lesen wir, wie David sich zuerst noch versteckt, aber dann konfrontiert er Saul in aller Öffentlichkeit. Die nächste Begegnung mit Saul ist in Kapitel 26, wo dann wieder diese Peter den Verrat begehen. Und da ist David schon deutlich forscher. Er trinkt in Sauls Lager ein und stabilisiert den persönlichen Besitz des Königs, wie gesagt, den Wasserkrug und den Speer. Und David scheint von da an gestärkt zu sein. Jonathans Stärkung, Jonathans Zuspruch hat ihm Kraft verliehen. Er hat Gottes Barmherzigkeit erfahren. Er ist quasi aus der, von ganz unten wieder durch Gottes Hand nach oben gekommen. Er wurde aufgemuntert. Er ist nun tief und fest davon überzeugt, dass nichts ihn aus Gottes Hand reißen kann. Ich möchte schließen mit einem Psalm. Psalm 54, den David auch wieder genau in dieser Situation geschrieben hat, als die Sephiter ihn verraten haben. Psalm 54. Eine Unterweisung Davids vorzusingen beim Seitenspiel. Als die Männer von Ziph kamen und zu Saul sprachen, David hält sich bei uns verborgen. Hilf mir, Gott, durch deinen Namen und schaffe mir Recht durch deine Kraft. Gott, erhöre mein Gebet, vernimm die Rede meines Mundes. Denn Stolze erheben sich gegen mich und Gewalttäter trachten mir nach dem Leben. Sie haben Gott nicht vor Augen. Siehe, Gott steht mir bei. Der Herr erhält mein Leben. Er wird die Bosheit meinen Feinden vergelten. Vertilge sie um deiner Treue willen. So will ich dir ein Freudenopfer bringen und deinen Namen herpreisen, dass er so tröstlich ist. Denn du errettest mich aus aller meiner Not, dass mein Auge auf meine Feinde herabsieht. Ich bete zum Ende noch kurz. Jesus Christus, hilft, dass auch wir immer wieder die Zuflucht im Gebet suchen. Hilf uns, dass wir nach deinem Plan fragen, dass wir nach deinem Weg fragen, den du für uns bereitet hast. Hilf, dass wir das in allen Lebenssituationen tun. Und stärke du uns, stärke auch deinen Drang danach, unsere Glaubensgeschwister zu ermutigen und zu ermuntern. Hilf uns, dein Wort ihnen zuzusprechen. Und nutze du auch diese Tage, dass wir gestärkt daraus hervorgehen.
Amen. Amen.